Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nochmal andere Herausforderungen kommen auf die Museen zu, denn um die kostbaren Kunstwerke zu schützen, ist eine gleichbleibende Klimatisierung nötig. Wie das zum Beispiel mit weniger Energieverbrauch gehen kann, das wollen 11 Museen in Hamburg herausfinden, die sich zusammengetan haben, um an Nachhaltigkeit und Betriebsökonomie zu arbeiten. Heute kommen diese Museumsdirektorinnen zusammen, um CO2-Bilanzen von allen teilnehmenden Häusern und Gedenkstätten erstellen zu lassen. Dann sollen wiederum in einem nächsten Schritt Einsparungen an den Häusern vorgenommen werden durch sogenannte Transformationsmanager. Ich bin jetzt mit Carsten Broster verbunden, Hamburgs Kultursenator. Guten Abend, Herr Broster.
Schönen guten Abend.
Herr Broster, in diesem Sommer hat es ja wirklich jeder auf der eigenen Haut gespürt. Der Klimawandel ist längst da. Ist das jetzt so eine Art Doppelschlag, also eine Reaktion auf den Klimawandel, aber auch eine Maßnahme mit Blick auf die kommende kalte Jahreszeit?
Also tatsächlich ist das Projekt, was wir heute gestartet haben, im letzten Jahr schon entstanden, also vor den ganzen aufgeregten Diskussionen, die wir jetzt darüber führen, wie wir kurzfristig Energieverbräuche nochmal senken können. Aber es passt natürlich sehr gut rein, weil wir haben es ja gerade im Gespräch auch gehört, es ist eine betriebswirtschaftlich sinnvoll, einfach Verbräuche zu senken, weil ich dann auch weniger Ausgaben habe. Es ist, das stand am Ausgangspunkt dieser Überlegungen der hiesigen Museen, einfach auch aus Nachhaltigkeitsgründen und aus Gründen der Frage, wie reagiere ich selber auf die Herausforderung, den Klimawandel zu bekämpfen, sinnvoll zu gucken, dass man den eigenen CO2-Verbrauch drastisch absenkt. Und drittens hilft es natürlich jetzt mit Blick auf die kurzfristigen Maßnahmen auch unmittelbar dabei, mit den Herausforderungen dieses Winters klarzukommen. Das war aber gar nicht absehbar, als wir beschlossen haben, dass wir das miteinander machen müssen. Das kommt jetzt nochmal hinzu. Insofern passt es nochmal besser in die Zeit, wäre aber auch gemacht worden, ohne eine Gasmangellage, die in Aussicht ist, oder ohne diese enorm weggaloppierenden Energiekosten, die wir gerade alle überall erleben.
Aber jetzt kann man ja nicht grenzenlos in Museen Strom und Heizung sparen. Da gerät ja auch Kulturgut in Gefahr. Heute haben zum Beispiel der Bund Deutscher Orgelbaumeister gewarnt, dass die Orgeln in Kirchen in Gefahr geraten. Wie viel Energie braucht man denn, um so Kulturerbe und Kulturgüter irgendwie auch zu sichern?
Das ist genau die spannende Frage. Also die Idee ist jetzt im ersten Schritt tatsächlich CO2-Verbrauchsprofile zu erstellen, um genau zu sehen, wo wird eigentlich wie viel Energie freigesetzt, wo wird wie viel CO2 erzeugt. Dann sehen wir ja auch, wo wir die Notwendigkeiten haben, gegenzusteuern. Und natürlich ist es klar, dass ich einen solchen Betrieb nicht so gestalten kann, dass ich keinerlei Energieverbrauch mehr habe. Aber wir haben zum Beispiel, auch wenn wir über die Temperaturen reden, auch im Blick auf den kommenden Winter, selbst bei den Museen, da sind schon Spielräume und Schwankungsprofile möglich. Das Entscheidende ist, dass ich stabile Temperaturen habe, nicht zwingend, dass sie auf einem Level liegen müssen. Da gibt es durchaus Anpassungen, da kann man vielleicht den einen oder anderen Standard auch mal hinterfragen und damit dann Energieeinsparungen auch realisieren, die sich dann in der Kasse bemerkbar machen, die aber natürlich auch dem Klima dienen. Das jetzt herauszufinden, ist genau die Aufgabe dieses Projektes. Da geht was und wir werden sicherlich an den einen oder anderen Standard auch heran müssen in dieser Frage, aber das Ziel ist es, das in einem vertretbaren Maß zu machen und nicht auf Kosten der Qualität zu leisten, sondern im ersten Schritt wirklich zu gucken, wo sind die Spielräume, wo wir vielleicht momentan 120-prozentig genau sind, wo aber auch das 100-prozentige reicht, ich damit dann aber schon eine enorme Einsparung realisieren kann.
Jetzt ist das ja eben eine Initiative vom Museum für Kunst und Gewerbe, aber eben für alle 11 Häuser in Hamburg. Warum ist das sinnvoller, wenn die sich alle zusammentun, als wenn jetzt jedes Haus da vor sich hin murkelt alleine?
Ja, die haben ja in der Frage die Antwort de facto schon gegeben. Also tatsächlich hat das Museum für Kunst und Gewerbe sich an uns gewandt, hat die Federführung für das Projekt übernommen. Aber die Idee ist geboren worden im gemeinsamen Austausch der Häuser und der Gedenkstätten. Und dann ist das sozusagen Bucerius Kunstforum als privat getragenes Museum jetzt sogar auch noch dazu gekommen. Es hat Sinn, in diesem Bereich das gemeinsam zu machen, weil die Herausforderungen ähnlich sind. Sie haben mit ähnlichen Herausforderungen in den Ausstellungsräumen zu kämpfen. Sie haben mit ähnlichen Herausforderungen, was die Depots angeht, zu tun. Und das voneinander lernen und das vielleicht auch schon Dinge realisieren, die andere schon umgesetzt haben, halte ich für ganz wesentlich. Also die Beispiele, die wir gerade eben gehört haben aus dem Theaterbereich, die gibt es im Museumsbereich genauso. Wir haben Häuser hier, die schlicht mit der Umstellung auf LED 20-30% ihres Energiebedarfs gesenkt haben. Wir wissen, dass auch damit sozusagen anderen Formen des Heizens erheblich einsparen können. Und das sind alles Themen, da muss ja nicht jeder alle Fehler nochmal neu machen, sondern wenn einer weiß, wie es geht, das dann mit allen anderen zu teilen, Das ist schon das Ziel. Und das Ziel dieses Projektes ist ja auch, Wissen zu generieren. Deswegen ist das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit dabei, dass wir die Sachen dann auch verbreitern und dass wir das Wissen, was hier generiert wird, dann auch anderweitig zur Verfügung stellen. Ähnlich wie es die Kulturstiftung des Bundes mit ihren CO2-Messungen in Kulturbetrieben in den letzten Jahren ja auch gemacht hat. Wir profitieren alle davon, wenn wir das, was wir schon gelernt haben, miteinander teilen. Dann wird die Herausforderung leichter zu bewältigen.
Und das Ganze ist ja als einmaliges Pilotprojekt bundesweit angekündigt. Das könnte ja auch übergreifen auf andere Städte, oder?
Ja, das hoffe ich ehrlicherweise. Also wie gesagt, deswegen haben wir das Aktionsnetzwerk ja dabei. Die arbeiten ja auch an vielen anderen Stellen, beraten an ganz vielen Stellen auch andere Kultureinrichtungen. Und das soll jetzt hier kein Geheimwissen werden, was entsteht. Ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben was davon, wenn alle sich dieser Aufgabe stellen. Und ehrlicherweise, wenn wir auch im Kulturbetrieb engagiert sagen, es ist kein Widerspruch, sich um eine klimafreundlichere Produktion sowohl im Bühnenbereich als auch im Museumsbereich, als auch im musikwirtschaftlichen Bereich und anderswo zu kümmern und gleichzeitig nach künstlerischer Exzellenz und nach herausragenden qualitativen Standards zu streben. Das kann man miteinander verbinden. Es muss nicht das eine auf Kosten des anderen gehen, was ja häufig so ein gerne genommenes Gegenargument ist. Dazu zeigen, dass man das miteinander verbinden kann, ist wunderbar. Ich war jetzt im Sommer in Marseille im Museum in einer Ausstellung, die zu 100% aus recycelten Baumaterial wieder neu errichtet worden ist. Da wäre man nicht drauf gekommen, wenn das Museum in Marseille nicht darauf hingewiesen hätte am Eingang, dass sie das machen, weil das ihre Nachhaltigkeitsstrategie ist. Ich glaube, wir sind an vielen Stellen noch sehr am Anfang des Weges, den wir da gehen können.
Da könnte Kultur und will sie ja auch als Vorbild funktionieren, was nachhaltiges Handeln betrifft. Können Sie sich auch vorstellen, dass man sowas auch sichtbar macht fürs Publikum, das womöglich sogar dokumentiert sozusagen so dann ausstellt und man kann es dann nachmachen daheim?
Das müsste man sich angucken, das ist tatsächlich der erste Schritt. Für mich war das ja ein Effekt, als ich in das Museum reinging und tatsächlich auf der ersten Tafel las, dass alle Baumaterialien dieser Ausstellung über die Pharaonen als Superstars tatsächlich früher in anderen Ausstellungen schon mal verwendet worden sind. Das hat schon einen Effekt und ich glaube, das deutlich zu machen ist auch wichtig, weil Museen ja tatsächlich wie alle Kulturbetriebe immer beides sind. Sie sind einerseits Orte, die gesellschaftliche Debatten und auch gesellschaftliche Selbstaufklärungsprozesse vorantreiben können. Und sie sind andererseits CO2-emittierende Betriebe, die sich auch mit ihrer eigenen Betriebsökologie auseinandersetzen müssen. Und die beiden Dinge müssen zueinander passen. Wenn ich auch in dem Theaterbereich auf der Bühne die Folgen des Klimawandels behandle, für mein eigenes Haus aber meine, dass ich mich darum nicht kümmern muss, weil die Kunstfreiheit mich ja davor schützt, mich zu fragen, wie ich meinen Betrieb anders aufbauen kann, dann laufe ich über kurz oder lang in einen Selbstwiderspruch hinein, den ich nicht auflösen kann. Insofern ist es schon so, dass die Häuser auch alle miteinander davon profitieren, wenn sie vormachen können, wie wir die Herausforderungen der ökologischen Transformation in Kulturbetrieben umsetzen können. Da haben sie nochmal betriebswirtschaftlich was von, sie tun was Gutes fürs Klima und sie liefern noch gleichzeitig eine Blaupause dafür, wie der gesellschaftliche Wandel insgesamt funktionieren kann. Das ist für mich sozusagen im Kern kultureller und künstlerischer Verantwortung für die Veränderungen unserer Gesellschaft, die wir doch vor uns haben.
Es gibt ja auch die Angst vor so einer Art Priorisierung, was Energie und Haushaltsmittel angeht. Also dass eben nach Privatpersonen und Industrie dann für die Kulturbetriebe nichts mehr übrig sein könnte. Halten Sie das für berechtigt, diese Angst?
Naja, das kommt zum einen daher, dass wir bestimmte Vorgaben haben, dann beziehen wir uns jetzt ja auf die konkreten Mangellagen, sollten sie eintreten im Winter. Da kann die Bundesnetzagentur in ihren Zuweisungen von Gasvorräten ja nur auf Basis der Verordnungen, die dort sind, arbeiten. Und das Problem ist, dass diese Verordnungen momentan im Prinzip tatsächlich nur vorsehen, es gibt bestimmte Großverbraucher in der Industrie, die einzelne Vorgaben bekommen. Es gibt bestimmte als geschützt deklarierte Bereiche und dann gibt es den Rest, der im Zweifel, wenn nicht genug Energie da ist, mit pauschalen Vorgaben zu leben hat. Und tatsächlich fällt die Kultur momentan unterschiedslos in diese dritte Kategorie, weil die einzelnen Betriebe nicht groß genug sind, aber es eben auch nicht so behandelt wird wie beispielsweise eine Schule oder ein Krankenhaus. Ich glaube, darüber, das haben wir auch im Kreis der Kulturminister schon mal diskutiert, nochmal zu reden und eben auch sich anzugucken, dass wir gesetzliche Verpflichtungen zum Erhalt des Kulturgutes haben, die bestimmte Energieverbräuche auch zwingend notwendig voraussetzen. Da wäre es notwendig, diese Verordnung, die schon ein paar Jahre alt ist, anzupassen. Das ist aber etwas, das die Länder nicht machen können. Das passiert auf Bundes-, wenn nicht auf europäischer Ebene. Das ist das eine. Und das zweite, Da mache ich mir fast noch mehr Sorgen drüber, ist die Frage, wie sieht es aus mit der konkreten Möglichkeit, in diesem Herbst und Winter die Energierechnung bezahlen zu können, die ja teilweise erheblich davon galoppieren können. Das ist, glaube ich, die realistischere Gefahr, als dass wir tatsächlich Energieträger nicht mehr zur Verfügung haben, dass durch Spekulation und tatsächliche Knappheit Strom und Wärme erheblich teurer werden. Und wenn dann ein Haus an die Grenzen kommt und seine Rechnung nicht mehr zahlen kann, wird dann geholfen. Bei Hamburg haben wir gesagt, wir werden damit Liquiditätshilfen einspringen und dabei helfen, dass das gut geht. Ich höre aber aus vielen Kommunen und auch aus anderen Ländern, dass sie sagen, alleine kommen wir damit nicht klar. Wir brauchen den Bund. Und insofern hoffe ich sehr und werbe auch sehr dafür, dass wenn die Bundesregierung jetzt über Hilfen nachdenkt, sie nicht nur auf die Einzelhaushalte guckt, sondern auch auf die nötigen zu erhaltenen öffentlichen Infrastrukturen. Und dazu gehören kulturelle Infrastrukturen. Da brauchen wir Hilfe. Und wir haben in Corona-Zeiten gesehen, wie das gehen kann. Und das müssen wir jetzt auch wieder hinbekommen. Und der Hinweis, wenn dann jemand sagt, naja, die Schuldenbremse muss halt wieder eingehalten werden, den halte ich für extrem kurzsichtig, weil ich mit dem einmaligen Einhalten von Schuldenbremse vielleicht irgendeinem vorgefertigten ideologischen sagen Überzeugungsgehalten nacheifere, aber gleichzeitig sagen kulturell über Jahrhunderte gewachsene Strukturen gefährde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft jemand will.
Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator. Vielen Dank, Herr Broster, für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen.